herzlich willkommen zu unserer fünften Heise-Show. Heute mit den Themen Bundestrojaner und Crypto Wars. Heute dabei Jürgen Kuri,
hallo,
Philipp Banse.
Ja, moin, hallo.
Hi, und ich, Christina Bär. Wir wollen direkt mit dem Thema Bundestrojaner starten. Philipp Banse ist da unser Netzpolitik-Experte, ist auch Deutschlandfunk-Korrespondent. Ja, erzähl doch mal was dazu.
Ja, also das Bundesinnenministerium hat den Startschuss gegeben für das BKA, eine selbstprogrammierte Bundestrojaner-Version in Angriff zu nehmen, beziehungsweise hat es genehmigt. 30 Millionen Euro hat das Ding angeblich gekostet. Und ja, es hat ja eine irre lange Vorlauf dafür gegeben. 2008 schon haben wir uns damit beschäftigen müssen, als ja das Bundesverfassungsgericht den quasi sich entschieden hat, aufgrund dieses Gesetzes aus Nordrhein-Westfalen sich mit diesem Thema mal beschäftigt hat und damals ja, wie ich finde, eine relativ fatale Entscheidung getroffen haben, dass sie zwar einerseits gesagt haben, ja, so ein Trojaner, der ist so ein richtiger Trojaner, den wollen wir irgendwie nicht haben, den finden wir ganz schlecht und da knüpfen wir sehr hohe Hürden für den Einsatz dran. Ja, es müssen überragend wichtige Rechtsgüter betroffen sein und so weiter. Aber die haben halt diese fatale, wie ich finde, Lücke gelassen, dass sie sagen, ja, so eine Quellen-TKÜ, also eine, sagen wir mal, eine Überwachung der Kommunikation, der laufenden Kommunikation auf so einem Rechner, die daran knüpfen wir niedrigere Hürden. Die ist dann doch so eine Art Trojaner-Light. Und das ist ja letztlich jetzt so ein bisschen die Grundlage dafür, dass das BKA versucht hat, so einen Trojaner zu entwickeln und so. Und der wurde jetzt ins Rennen geschickt.
Vielleicht können wir das nochmal so ein bisschen aufdröseln. Also 2008 gab es den ersten.
Ja, es gab, also im Prinzip gibt es diese Diskussion um Bundestrojaner sogar schon länger als 2008. Die hat uns schon ein paar Jahre beschäftigt. Da ging es immer um das, was die genannten heimliche Online-Durchsuchung. Das heißt, es ging darum, dass die Strafverfolger oder Geheimdienste, je nachdem, wen man da für zuständig hält, einen Trojaner auf dem Rechner eines Verdächtigen oder der innerhalb eines Ermittlungsverfahrens Betroffenen installieren konnten und damit seinen gesamten Rechner durchsuchen können sollten. Also die Dateien durchsuchen, gucken, was da in den Dateien drin steht und entsprechend Informationen abgreifen, wer mit wem kommuniziert. Das war eben diese heimliche Online-Durchsuchung. Da hieß es dann, ja gut, das kann man nicht einfach so machen, das brauchen wir ein Gesetz für. Dann gab es die diverse Versuche mit BKA-Gesetz und was weiß ich. Und dann hat eben NRW auch das in den Polizeigesetz geschrieben und das war der Anlass dann fürs Bundesverfassungsgericht zu sagen, dieser Trojaner für die heimliche Online-Durchsuchung, das ist ein Ding, das geht echt mitten in die engsten Angelegenheiten von Privatsphäre. Da müssen wir hohe Hürden für setzen. Da muss ganz klar sein, dass wenn so ein Trojaner irgendwas abgreift, dass dann nur tatsächlich nur die Sachen abgegriffen werden können, die mit dem Ermittlungsverfahren zu tun haben und nicht deine gesamte Privatsphäre. Dass da müssen technische Hürden für geschaffen werden. Und im Prinzip haben sie damit aufgegeben, weil da diese technischen Hürden anzuführen, das ist fast nicht möglich.
In so aber mit Trojaner. Der neuen Version wollen sie das jetzt im Grunde beschränkt haben. Also ja, Philipp hatte neuen, das
ja, auch die das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, das gilt für so eine heimliche Online-Durchsuchung, für einen Trojaner, der so eine heimliche Online-Durchsuchung macht. Diese Kriterien gelten aber nicht, wenn ich mit dem Trojaner nur versuche, eine laufende Kommunikation abzufangen. Das heißt, mit dieser sogenannten Quellentelekommunikationsüberwachung, wie das dann genannt wird, soll ja im Prinzip Voice-over-IP-Gespräche, bevor sie verschlüsselt oder nachdem sie entschlüsselt wurden, abgefangen werden. Oder wenn du verschlüsselte Chat machst, dass du vor der Verschlüsselung mithören kannst.
Genau,
das ist der eigentliche Unterschied.
Das haben die ja sogar versucht. Das haben die ja 2011, haben die das ja versucht mit diesem Ding von Digitask, mit diesem Bundestrojaner, eben eine Software genau so zu kastrieren, dass sie sagen, wir haben einen Trojaner, aber der kann nur genau das, was eben Jürgen eben beschrieben hat, nämlich nur laufende Kommunikation mitschnüffeln. Und der Chaos Computer Club, der hat so ein Ding ja gefunden und auseinandergenommen und eben nachgewiesen, dass das in dem Fall zumindest nicht der Fall war, also sondern das dass war er eine ganze Menge mehr konnte als das, was eigentlich zulässig
das
war.
Das war der bayerische O-Zapft ist,
Genau.
Den man da untersucht hat im Jahr 2011.
Genau. Wobei noch dazu kam, erstens konnte er viel mehr als eben nur Quellen-TKÜ machen und zum Zweiten hatte er Funktionen, um andere neue Funktionen nachzuladen. Und das ist natürlich immer das Problem, wenn du so eine Software hast. Ne? Die kann zwar, möglicherweise ist sie zwar beschränkt auf das, was gerade gefragt ist, aber du kannst nie garantieren, dass sie nicht, wie viele Trojaner das ja auch bei Kriminellen machen, dass sie dann Funktionen nachladen, die dann weit drüber hinausgehen. Das heißt, es ist jetzt zum einen ist natürlich die Frage, ist das überhaupt ein gangbarer Weg für Strafvermittler, dass sie sagen, ich bringe in Rechner ein, ohne dass der Betroffene das merkt und installiere dann irgendeine Software, um ihn abzuhören. Das ist die eine Sache. Das ist ja, wenn man da an die Hausdurchsuchung denkt oder so, nein, natürlich nicht, sondern Hausdurchsuchung geht immer nur unter Zeugen und mit Ankündigung und mit Schrieb und sowas, der vorgelegt wird. Und das andere ist, selbst wenn ich sage, ja, das machen wir, muss man ja dann irgendwie nachweisen, dass sie tatsächlich sich noch dran halten.
Ich meine, also 2008 hat dann das Verfassungsgericht in NRW festgelegt, es gibt ein Grundrecht auf Integrität und Vertraulichkeit informationstechnischer Systeme. Und jetzt dieser Trojaner, der dann 2011 analysiert wurde, hat der da nicht eigentlich schon wieder Recht gebrochen?
Der hat auf jeden Fall, das glaube ich, das also wir sind alle keine Juristen, ne? Aber ich denke, das war schon definitiv der Fall. Und wenn man jetzt mal so durchdekliniert, ne, die großen Fragen, die jetzt da dranhängen, das hat Jürgen ja eben schon gesagt. Der erste Schritt ist, wie kommen wir überhaupt auf den Rechner? So, das ist schon mal, das ist sozusagen die erste Hürde. Ne? Du musst irgendwie auf diese Rechner der Betroffenen kommen. Und das wird nicht einfacher. Über das iPhone, da reden wir ja nachher noch. Ne? Ja. So, und dann stellt sich die Frage, wie machen wir das eigentlich? Haben wir persönlich, wenn Sie persönlichen Zugriff, direkten Zugriff haben, dann lässt sich das vielleicht noch machen. Aber aus der Ferne kommst du dann ganz schnell in Bereiche, wo es heißt, da brauchen wir eigentlich Sicherheitslücken, um auf diese Rechner zu kommen. Woher kriegen wir denn diese Sicherheitslücken? Ja, hat nun ausgerechnet der Rechner, auf den wir wollen, hat er nun ausgerechnet diese Sicherheitslücken? Welche hat er denn überhaupt? Ja, und wenn du dann irgendwie deine Erfolgschancen steigern willst, dann heißt das, du brauchst irgendwann Sicherheitslücken, die noch keiner kennt. Ja, die findest du aber nicht einfach im Internet, die musst du teuer kaufen. Und dann stellt sich die Frage, ist der Staat nicht eigentlich dafür da, wenn er solche Sicherheitslücken, von denen noch niemand weiß, hat, ja, die dann schnellstmöglich zu stopfen. Im Prinzip würdest du sagen, ja, um seine Bürger zu schützen. Wenn er jetzt aber ein eigenes Interesse auf einmal daran hat und womöglich viel Geld investiert hat, um genau diese Sicherheitslücken zu kaufen, dann gibt es da einen Interessenkonflikt, der aus, sagen wir mal so, Bürgersicht ziemlich problematisch ist.
Also du sagst, so. Da hängt ein ganzer Rattenschwanz dran.
Hängt ein riesen Rattenschwanz dran. Und dann kommt die zweite Sache. Dann ist diese große softwaretechnische Frage. Die Vorgaben sind Software-Trojaner, die auf diese Weise installiert. Die darf nur können, was wir beschrieben haben. Wie weißt du das nach? Selbst wenn jetzt das BKA, was ich nicht genau weiß, aber wovon man mal ausgehen darf, wenn die das selber entwickelt haben, dass natürlich dieser Trojaner-Code zumindest da im Quelltext vorliegt. Ja, selbst wenn das BMI, das Innenministerium und das BKA jetzt sagen, hier ist der Quellcode, wir schaffen es, das irgendwie unabhängig nachzuweisen, dass dieser Trojaner wirklich nur das kann, was er darf und dass er hinterher auch nicht durch irgendwelche Updates noch erweitert werden kann. Selbst wenn das nachgewiesen wird anhand des Quellcodes, wie weißt du danach, dass auch genau dieser Quellcode bei diesen Ermittlungen zum Einsatz kommt?
Also ja? Das, es ist wohl gesichert, dass das eine Eigenentwicklung ist, dass das ungefähr so 30 Millionen Euro verschlungen haben soll. Aber du sagst es vollkommen richtig. Wenn man jetzt sich den Quellcode angucken würde, weiß man nicht, ob genau die Software dann auch so eingesetzt wurde.
Richtig, du müsstest das irgendwie signieren. Ja, du müsstest irgendwie, der Richter müsste so eine Art sagen, die Quellcode lesen, so kompilieren, signieren und so, und das genau darf nur irgendwie zum Einsatz kommen. Aber das ist so komplex und ich bin echt mal gespannt, ob sozusagen das BMI und das BKA da einen Prozess finden, wie sie dieses Vertrauen, das wir brauchen, herstellen. Weil einen Vertrauensvorschuss haben die von mir nicht mehr.
Also das setzt sich ja auch dann fort. Man muss sich ja überlegen, dass das Bundesverfassungsgericht ziemlich klar gesagt hat, richterlicher Beschluss, muss Richter kontrollieren, ob das auch wirklich so ist. Na, wie will ein Richter das kontrollieren? Also ich traue mir das nicht zu, das zu kontrollieren. Nee. Und ich habe bestimmt mehr Ahnung von diesem Zeugs als 90% der Richter in Deutschland. Wenn man sich anguckt, welchen Aufwand der Chaos Computer Club getrieben hat, um diesen bayerischen Trojaner zu untersuchen. Und dann sollen Richter beurteilen, ob das BKA ihm die Wahrheit sagt, indem er in den Quellcode guckt oder sowas, das ist ja absurd.
Gut, und dann kommen wir aber zu dieser wirklich grundlegenden Frage, die du schon angesprochen hast. Wollen wir die Ausnutzung von Zero-Day-Lücken erlauben? Wollen wir den Ankauf von Sicherheitslücken erlauben? Dürften wir dem Staat unser Ja-Wort für so etwas geben?
Naja, also ich finde, also wenn wir nochmal kurz bei diesem Richtervorbehalt bleiben, ne, das ist nämlich ja ganz zentral. Nicht nur, dass es einen Richtervorbehalt gibt und nicht nur, dass es für Richter sehr, sehr schwer sein dürfte, jetzt nachzuvollziehen, ist denn das wirklich diese Software, die da geprüft wurde, ist die auch hier richtig zum Einsatz gekommen? Denn das haben wir ja 2011 gesehen. Da hat ja der Richter quasi den Einsatz dieses Trojaners durchgewunken, quasi nach Strafprozessordnung und sozusagen wie eine normale Telefonüberwachung durchgewunken. Und das ist ja, glaube ich, der nächste Punkt. Ich bin kein Jurist, aber nach dem, was ich so gelesen habe, ist, es gibt ja für, ist ja in der Strafprozessordnung noch gar nicht geregelt, dieser Einsatz solcher Quellenkommunikationsüberwachung. Das ist ja auch noch nicht geregelt. So. Und da sind noch so viele offene Fragen, wo man sich dann fragt, macht das Ganze überhaupt Sinn? Ist diese ganzen Erwartungen, die wir daran knüpfen, sind die nicht völlig überzogen? Weil erstens, wie kommen wir auf die Rechner? Extrem schwer, extrem umstritten. Kommt diese Software, die wir da einsetzen, ist die überhaupt verfassungsgemäß? Lässt sich das überhaupt nachprüfen? Sind die Richter überhaupt dazu in der Lage? Das ist alles mit so vielen Fragezeichen.
Gut, das sind aber natürlich unsere Bedenken, ne? Also ja. Vielleicht müssen wir es auch aus Staatssicht sehen. Die sagen, Wir wollen unsere Bürger schützen und das ist jetzt das beste Mittel dafür.
Ja, also zum einen hat Philipp was Interessantes angesprochen, was gerade auf Twitter auch eine Rolle spielte. Pur Kitty hat es gefragt, warum wird das nicht unterbunden, wenn es nicht gesetzeskonform ist? Nicht gesetzeskonform ist gut. Es gibt im Moment noch keine gesetzliche Regelung dafür. Einer der Gründe, warum der Generalbundesanwaltssatz sagt, er setzt so etwas für Gerichtsverfahren bislang nicht ein. Da kommt dann natürlich noch dazu, dass man sich sowieso fragen muss, kann man das gerichtsfest machen, wenn man Beweise über solche Trojaner sammelt, weil man ja nie wissen kann, ob nicht durch den Trojaner der Rechner manipuliert wurde, den man abgehört hat. Also das ist.
Ich meine, es ist auch schwierig, immer von dem Geschriebenen oder was da auf einer Festplatte ist, auf den Menschen zu schließen, was er wirklich denkt. Das Problem hatten wir ja schon mit Big Data. Wenn auch Metadaten gesammelt werden, kann man daran wirklich ablesen, was in den Menschen vorgeht? Oder kann man nur ablesen, naja, er geht halt jeden Mittwoch zu einer großen Konferenz und unterhält sich über Batterien.
Ja, aber das ist ja dann sozusagen, was auf der Festplatte ist, ist ja dann nochmal der große Schritt. Das ist ja dann sozusagen diese Online-Durchsuchung, was dann ja nochmal eine völlig andere Eskalationsstufe ist. Und mit diesem Ding, was jetzt das BKA dem BMI vorgelegt hat und genehmigt wurde, ist das ja erstmal, soweit ich das sehe, nicht beabsichtigt. Und das genau soll es ja nicht können. So, ne? Ich will mich da auch gar nicht so, ich will mal so fundamental, also es gibt ja auch ein paar interessante Punkte daran. Also an diesem Prozess könnte man ja wirklich mal durchspielen, ja, ist der Staat in der Lage, seinen Bürgern den Einsatz und den Funktionsumfang von Software nachweislich und gerichtsfest zu dokumentieren. So, wenn sie das schaffen, dann ist es schon mal der erste Schritt. Wie sie dann auf die Rechner kommen und ob man das dann irgendwie mit einem Zero-Day kauft, das ist dann die nächste Überlegung. Ich wäre dagegen. Ja, aber an diesem Prozess mal zu sagen, hier, wir haben eine Software entwickelt und die ist Open Source und die lassen wir validieren und da versuchen wir irgendwie einen Prozess zu etablieren, wie wir nachweisen können, dass wirklich diese Software nur diesen Umfang hat. Da bin ich ja mal gespannt. Ich weiß nicht, ich bin auch kein Informatiker, aber ich habe mir nur sagen lassen, dass es total schwer ist, und das haben wir auch bei dem anderen Trojaner gesehen, wirklich Software, mal zu limitieren. Und das geht, glaube ich, nur über sowas wie so eine Signatur und solche Sachen, oder?
Er wurde eingesetzt, um irgendwie Anabolika-Verkäufer dingfest zu machen, wo man sich auch fragen muss, naja, muss man denn mit Kanonen auf Spatzen schießen?
Das ist natürlich dann die grundsätzliche Frage. Und da kommt man dann natürlich wieder, auch schon kommt das Thema, das im Moment so ein bisschen so durch die großen Medien auch kreistert, mit Apple versus FBI mit rein. Das ist natürlich so die grundsätzliche Frage. Ne? Was traut der Staat seinen Bürgern zu, beziehungsweise was traut er ihnen nicht zu, beziehungsweise umgekehrt, was trauen die Bürger ihrem Staat zu, der eigentlich ja dafür da ist, auch vom Bundesverfassungsgericht eben mit diesem Grundrecht auf Integrität informationstechnischer Systeme festgelegt, der eigentlich dafür da ist, das zu gewährleisten und dann genau das Gegenteil tut. Das heißt, wir kommen da in eine Diskussion rein mit diesem Bundestrojaner, mit diesen Forderungen an Apple, das iPhone zu entsperren, mit der Vorratsdatenspeicherung und so weiter, die grundsätzlich das Verständnis dieses Staates berühren. Ob es ein Rechtsstaat ist oder ein Präventionsstaat, der erstmal alle unter Verdacht setzt und meint, er kann mit dem Zeugs, was der Bürger benutzt, eigentlich anstellen, was er will, um rauszukriegen, wer möglicherweise ein Verbrechen begeht oder begangen hat oder begehen will.
Ja, der Datenschutzbeauftragte von Sachsen-Anhalt, Harald von Bose, hat auch in dieser Woche gesagt, die Grundrechte des Schutzes der Privatsphäre, der informationellen Selbstbestimmung und der Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme befinden sich in der Defensive. Die Menschen würden immer mehr in immer mehr Lebensbereichen gläserner. Und im Verhältnis von Freiheit und Sicherheit gewinnt Letztere weiter an Übermacht. Der Präventionsstaat sammelt und sammelt. Also im Grunde haben wir jetzt schon die Datenkrake.
Ja, aber wenn du jetzt schon dieses iPhone ansprichst, ne? Ich finde, wir sind dann aber auch so ein bisschen als Pundits in der Pflicht, ein bisschen zu relativieren und ein bisschen zu differenzieren vielmehr. Bei dem iPhone habe ich mich wirklich gefragt, sollte es Apple nicht tun? Weil nach allem, was ich jetzt weiß und gelesen habe, ist es so, dass Apple jedes Update, was die auf einem iPhone einspielen, genau für dieses eine Gerät erstellen und signieren. Also sehr wohl in der Lage sind, ganz gezielt auf einem Gerät Software zu installieren und das auch nur einmal auf diesem Gerät. So, das heißt, technisch wäre es Ihnen, soweit ich das sehe, sehr wohl möglich, ein Gerät zu identifizieren und darauf Software zu installieren, um irgendwie, Verschlüsselung zu deaktivieren oder diesen Passcode-Eingabe auf Unlimited zu stellen oder sowas.
Klar kannst du das alles individualisieren, signieren, aber es gibt ja auch wirklich Experten im Reverse Engineering. Also wenn jetzt Apple wirklich eine Software für dieses eine iPhone schreibt, dann gibt es auf jeden Fall irgendwelche Experten, die es schaffen, da den Kern rauszuziehen, um das dann wieder für andere iPhones zu benutzen.
Ja, das Problem ist nur, das Ding ist nur, Apple signiert diese Updates mit diesem privaten Apple-Schlüssel. So. Und wenn dieses Update nicht mit diesem privaten Apple-Schlüssel signiert ist, kannst du das auf diesem Telefon nicht installieren. Da kannst du dann reverse-engineeren, so viel du willst. Die Software kriegst du, wenn du kein Jailbreak hast, nicht da drauf, ohne dass Apple das signiert hat. So, das ist alles nicht völlig unmöglich. Aber jetzt nur zu sagen, weil Apple ein Patch schreibt, mit dem sozusagen diese Passworteingabe auf unendlich gestellt wird und du beliebig viel oft Zeit hast, dieses Passwort da einzugeben, ist das sofort für alle iPhones möglich. Und dieses Argument, eine Backdoor, die man einbaut, ist sofort, irgendwann steht die dann auch allen zur Verfügung.
Also ist das ich dann finde, für dich
PR? Die ist hier so ein bisschen relativiert. Ich glaube, das ist hier nicht so.
Also es gab jetzt ja dieses Interview von Tim Cook mit der ABC und da ist er sehr vehement dafür eingetreten, dass eben keine Hintertüren gebaut werden sollen. Und glaubst du, das ist alles Marketing? Weil das wird Apple ja auch vorgeworfen.
Ja, das ist natürlich Marketing, aber im Sinne von, also hier ist es ja zum Beispiel keine Hintertür, sondern was das FBI erfordert, ist mehr oder weniger durch die Vordertür durchzukommen. Die sagen, wir wollen, dass sozusagen diese Passworteingabe für verriegelte iPhones auf unendlich gestellt wird, dass wir da sozusagen so oft unseren Passcode so brute-force-mäßig eingeben können, wie wir wollen. Wir wollen auch nicht, dass wir dazwischen ein paar Millisekunden, Sekunden Pause machen, so. Und dann wollen wir per Brute Force diesen Passcode vorne ausprobieren, um an das Ding ranzukommen. Das ist keine Hintertür, das ist mehr oder weniger vorne durch. Und was Apple machen müsste, sind halt, und das ist, soweit ich das weiß, auch in Software festgehalten. Ja, die Anzahl, wie oft darfst du einen Passcode eingeben und wie viel Pause musst du dazwischen machen. Das ist in Software, soweit ich das weiß, festgehalten. Und das könnten die mit einem Patch ganz gezielt, für ein ganz gezieltes iPhone, einmal signiert abschalten. So, das geht. Da frage ich mich dann, wenn ein Richter das beschließt, ja, ist nicht Apple in der Pflicht, das zu tun?
Aber das Gesetz, was da benutzt wurde, das ist ja total alt, ne? Das ist, wie heißt es, der All Writs Act. Und ich meine, Apple kann sich vielleicht ganz gut schützen. Was ist mit anderen Firmen, die durch diesen All Writs Act gezwungen werden könnten?
Also das ist die eine Frage, ne? Ich würde Philipp auch so ein bisschen widersprechen, weil gut, du hast natürlich recht, da im Fall Apple versus FBI geht es nicht um Hintertüren, was ja die Bundestrojaner eigentlich dann sind, sondern es geht darum, dass man tatsächlich ein System, das vorhanden ist, entsperrt über Installation zusätzlicher Software oder eines anderen Systems, um auf die Daten zugreifen zu können. Das ist aber nicht der Punkt dabei, denke ich. Oder warum sich Apple und warum sie relativ viel Unterstützung auch von anderen Firmen kriegen, aus Marketinggründen natürlich, letztlich, weil sie natürlich ihren Usern erzählen müssen, dass ihre Systeme sicher sind. Aber es ist natürlich die grundsätzliche Frage, was garantiere den Usern, dass ihre Systeme sicher sind? Kann aber auf der anderen Seite dann jederzeit gezwungen werden, genau dieses Versprechen zu brechen. Und das führt natürlich vom einen aufs andere. Dann heißt es zuerst, ja gut, dann installiere ein System, dass ich diese Passwörter knacken kann. Und diese Software, die ich einmal geschrieben habe, gilt natürlich für alle iPhones. Ich muss sie für jedes iPhone zwar getrennt signieren, aber sie ist für alle iPhones gleich.
Ja.
Und ich kann natürlich, die Forderungen gehen ja dann immer weiter, ne? Das heißt, es geht ja dann, das ist ja Teil dieser Diskussion oder der Crypto Wars 3, wie wir es so schön ja. nennen, dass man sagt, Verschlüsselung muss knackbar sein sozusagen, egal wie. Ich meine, das fängt ja damit an, wenn ich das iPhone durch diese Methode knacken kann, dann gut, wenn ich dann einen Passcode von 4 Ziffern eingebe, ist es natürlich schnell gemacht. Sobald ich einen Passcode von 8 Ziffern habe, dann stehen sie wieder vor verschlossener Tür, weil sie den mit Brute Force nicht knacken können.
Ich meine, politisch sind ja auch Äußerungen gefallen, dass klar ist, es soll eigentlich die Verschlüsselung geschwächt werden oder sollen eben Lücken da sein. Oder am besten, ne, der Schlüssel soll am besten abgegeben werden.
Und ja. Also Michael Reimann sagt gerade auch wieder klar, ne, Apple geht natürlich davon aus, dass so eine Software sehr begehrt sein wird. Das heißt, die ist dann natürlich nicht nur begehrt bei den Strafverfolgern, sondern auch bei Kriminellen und die wird von diversen Leuten eingesetzt. Und wie gesagt, es geht ja im Prinzip nur, wenn du diese Software einmal hast, dann wirst du sie unter Umständen durch geklaute Signaturen oder Ähnliches auch mehrfach einsetzen können. Also
das ist völlig richtig. Das führt zu einer ganz prinzipiellen Erwägung, die ja diesem Crypto Wars irgendwie zugrunde liegt. Ja, welchen funktioniert sozusagen diese Analogie zwischen iPhone und Wohnung? Ja, wo der Staat sagt, ja, Wohnung ist geschützter Raum, aber es gibt Ausnahmen, weil ne, man kann Hausdurchsuchung, gibt es Voraussetzungen, Richter kennen wir alle, aber es ist nur weil es unsere Wohnung ist. Nicht völlig und komplett ausgeschlossen, dass der Staat Zugriff bekommt. So, die Frage, die ich mir stelle, ist, inwiefern ist da ein iPhone etwas anderes, ein Telefon? Ja? Ja, klar, die Hürden müssen hoch sein und sind sie auch, aber hat der Staat nicht prinzipiell das Recht, unter ganz bestimmten Umständen ja, Zugriff darauf zu bekommen?
Ja, aber die Unverletzlichkeit der Wohnung ist ja ein hohes Gut im Rechtsstaat, also im deutschen Rechtsstaat. Ne?
Ja.
Das heißt, Hausdurchsuchung.
Trotzdem gibt es Ausnahmen.
Ja,
trotzdem.
Hausdurchsuchung ist extrem unter extrem hohen Hürden nur möglich und sie ist nur in Anwesenheit eines Zeugen, wenn nicht gar des Betroffenen möglich. Was zum Beispiel bei der Online-Durchsuchung oder beim Bundestrojaner ja nicht der Fall wäre. Das heißt, ich darf es ja gar nicht mitkriegen, dass ich so ein Ding habe, sonst würde ich ihn ja wieder runterschmeißen von der
Deswegen,
Rechner,
deswegen ne? auch nicht Bundestrojaner, sondern jetzt konkret iPhone.
Ja.
Ja? Jetzt konkret.
Aber das fängt ja damit an, dass ich dann anfange, so ein iPhone zu entschlüsseln, zum Beispiel ohne, dass der Benutzer das weiß, wenn es bei den Strafverfolgern eingelaufen ist oder so. Wo sind dann die Hürden und wo sind die Grenzen, die ich setze? Und das ist in der digitalen Welt etwas schärfer zu ziehen als in der analogen Welt, finde ich.
Richtig, aber die Frage ist ja, also sobald du anfängst, darüber zu reden, muss ein Zeuge da sein, können die das mitkriegen und so, redest du darüber, dass es prinzipiell ja möglich sein soll oder kann. Ja? Wenn man sich aber, es stellen sich ja viele auf den Scheinpunkt, es soll einfach, und das ist ja auch Cooks Argumentation, es darf einfach nicht sein. No matter what, ja, machen es sogar noch sicherer, sodass überhaupt nie jemand drauf zugreifen kann, sei denn der Besitzer.
Aber Sie haben ja auch Daten rausgegeben, ne? Das ist ja auch ein Teil der Geschichte. Sie haben ja aus der iCloud Daten schon Wochen vorher rausgegeben und im Grunde hat das FBI die Synchronisation von diesem Handy mit der iCloud selber gestoppt und vielleicht muss man da auch sagen, selber schuld.
Ja, ich weiß nicht, ob Sie es selber gestoppt haben. Also das,
doch, haben
das
Sie.
Ja. Mm. Na gut, dass sie da Fehler machen, aber das führt ja nicht an dieser prinzipiellen Diskussion vorbei, soll der Staat Zugriff auf diese Sachen bekommen. Ja? Und das iPhone zeigt, ja, dass es einfach nicht so, also dass es nicht einfach so ist, dass da gibt es eine Hintertür und dann ist die sofort von jedem zu missbrauchen. So einfach ist es nicht. Trotzdem hast du natürlich recht, Jürgen, wenn dann irgendwie Apples Schlüssel geklaut wird oder es einen Jailbreak gibt und so. Klar, dann ist es prinzipiell möglich, dass da jemand rankommt. Aber
also Vera Bunze schreibt gerade auf Twitter, und das ist im Prinzip das, was wo das hinführt, was du sagst, oder das Problem, das dahinter steckt von dem, was du sagst. Eigentum und Besitz im digitalen Zeitalter ist was anderes als im analogen Zeitalter. Wenn ich meine Wohnung habe, dann kann ich sehr genau sehen und sehr genau kontrollieren, wenn eine Hausdurchsuchung ist, was gucken die sich an, was dürfen sie sich angucken, was dürfen sie sich nicht angucken. Und das was Eigentum und Besitz beziehungsweise was meine Privatsphäre im digitalen Zeitalter alles ausmacht, das ist ja im Prinzip teilweise noch immer nicht genau definiert. Wenn ich heute mir mein Smartphone angucke, wenn ich mein Smartphone verliere oder in die falschen Hände gerät, oder so, da ist mein ganzes Leben drauf sozusagen oder mein ganzes Leben mit verbunden. Und das ist was anderes zum Beispiel als noch die Wohnung oder ähnliches. Das heißt, da sind einfach viel härtere Fakten geschaffen, wenn jemand drauf zugreift.
Ja, es sammeln sich auch viel intimere Daten als jetzt vielleicht in der Wohnung. Also da ist ja dann wirklich alles gespeichert, schnell abrufbar.
Naja, klar, also dass das ein extrem intimer Raum ist, darüber müssen wir nicht reden. Ich meine, klar, also dieses Argument, wenn Apple das macht, was von ihnen verlangt wird vom FBI, dann haben sie natürlich über ein simples Software-Update nachts oder wann immer die Möglichkeit, Daten auszulesen, ohne dass ich da irgendwie was von mitkriege. So, ja, das ist sicherlich ein Argument. Aber ich bin jetzt auch nicht, ich fand nur, ja, also.
Was würdest du denn den Verfolgungsbehörden zugestehen? Also ja, Hintertüren sollte man.
Ich überlege gerade, was ich erstmal in diesem Apple-Ding relativ interessant fand, war, dass sie halt tatsächlich in der Lage sind, über so ein signiertes, gerätespezifisches Update quasi Software einzuspielen, ja, die ihnen sozusagen diesen Code deaktivieren oder schwächen würde. Dass sie sozusagen in der Lage sind, spezifisch ein Gerät und nur das irgendwie zu tagen. Jetzt ist die Frage, kann man da sowas einbauen wie Einverständniserklärung? Aber dann kannst du auch gleich hingehen und sagen, irgendwie, bitte gib doch hier mal deinen vierziffrigen Passcode ein für das Telefon. Das würde so ein bisschen auf selber rauslaufen. Na, dann, wenn die Ermittler eine Einverständniserklärung des Inhabers oder des Besitzers des Telefons bräuchten, um sozusagen so ein Update einzuspielen, dann können sie auch gleich sagen, bitte gib doch hier mal dein Passcode ein. Das kommt so ein bisschen auch selber raus. Deswegen ist das schon ein schwerwiegendes Argument, dieses zu sagen, bei einer Hausdurchsuchung bin ich dabei und ich muss eventuell sozusagen, ich bin Zeuge. Das ist wahrscheinlich auf dem Telefon schwer umzusetzen.
Naja, aber haben wir nicht wirklich ein Recht darauf, dass bestimmte Bereiche vom Staat einfach nicht erfasst werden? Grundsätzlich wirklich der ganz private Raum. Ich bin mir jetzt bei deinen Ausführungen gerade nicht so sicher, wie du dazu stehst.
Ich bin nachdenklich geworden. Also ich hab natürlich auch immer, klar, ich meine, logisch, wir reden da jetzt seit 20 Jahren drüber über dass Verschlüsselung und keine Hintertüren und nicht geknackt und so. Aber ich bin in diesem iPhone-Fall so ein bisschen nachdenklich geworden. Nicht, dass ich jetzt sage, nee, sollte funktionieren, sollte auf jeden Fall gehen, aber ich bin so ein bisschen nachdenklich geworden, ob es dann nicht irgendwie so Kompromisswege gibt. Ich habe da jetzt noch keinen, aber ich habe da irgendwie mal.
Also du sagst, dieses Schwarz-Weiß-Denken, das ist einfach nicht richtig.
Wie bitte?
Du sagst, dieses Schwarz-Weiß-Denken ist nicht richtig. Also dass man immer sagt, naja,
absolute
Sicherheit.
Also ich werde immer so ein bisschen misstrauisch, wenn ich so höre, irgendwie, das geht absolut nicht. Das ist prinzipiell ausgeschlossen. Dieses Ding, wir geben Zugriff. Also dieses Argument ist ja immer, wenn wir eine Hintertür einbauen, es gibt kein Entweder-Oder. Entweder wir verschlüsseln das und das ist dann verschlüsselt, sodass gar keiner rankommt, oder wir verschlüsseln es nicht. Aber wenn wir irgendwo eine Möglichkeit gewähren, um eventuell die Verschlüsselung aufzubrechen, dann ist es sozusagen generell kaputt. So. Und ja, klar, es gibt viele Mathematiker und Leute, die sich damit besser auskennen und die das irgendwie alles mathematisch und softwaretechnisch, verschlüsselungstechnisch aus nachgewiesen haben, dass es irgendwie so ist. Aber ich bin mir halt nicht sicher.
Ja, also meinst du, unsere Debatten sind auch manchmal einfach ein bisschen hysterisch?
Also ich frage mich eher, also was ein Argument, was ich da eher gelten lassen würde, ist so dieses, was ich da überzeugender finde, ist dieses Gegenargument, was das FBI ja macht, ist, sie sagen, wir laufen ins Dunkel, wir stehen im Dunkel, wir wissen irgendwie gar nichts mehr. Wenn wir an diese Systeme nicht rankommen, dann stehen wir im Dunkeln. Aber und das zum Beispiel ist ein Argument, wo ich sagen würde, ja, nee, das glaube ich nicht, sondern da würde ich eher der IFF folgen, die sagt, hey, es gibt so viele Spuren und so viele Möglichkeiten zu ermitteln und wir hinterlassen an allen Ecken und Enden irgendwelche Traces, die ihr seid und aufzeichnet und analysiert. Nur weil ihr einmal an dieses verschlüsselte Smartphone nicht rankommt, steht ihr nicht im Dunkeln.
Das wollte ich auch gerade sagen. Also ich meine, alles auf dieses Smartphone zu konzentrieren, das ist, ist ja auch schon ziemlich heftig. Ne? Und es müsste doch eigentlich auch noch andere Möglichkeiten geben, zu spionieren oder auszuspähen.
Ja, also klar, natürlich diese Konzentration auf dieses Smartphone oder auf diese iPhone-Geschichte oder was du meintest oder so, dass es auch eine, so eine gewisse hysterische Diskussion darum gibt, das mag alles sein. Ich sehe nur, dass anhand dieser iPhone-Geschichte plötzlich in den USA eine Debatte tatsächlich drüber anfängt, eine gesellschaftliche Debatte drüber anfängt, eben was sind die Crypto-Wars, was wollen wir gesellschaftlich, wie soll das aussehen? Die es bislang nicht gegeben hat und dass wir hier natürlich anhand von Bundestrojanern oder anderen Geschichten, NSA-Geschichten, Abhören von Merkel plötzlich, das ist ja auch, dann es interessiert die Leute plötzlich nur, wenn Merkel abgehört wird, nicht wenn die grundsätzliche Sache, aber dass dann natürlich es auch tatsächlich darum geht, wie sieht es in der Gesellschaft aus, was wollen wir eigentlich, wie sieht dieser Staat aus, wollen wir eben einen Rechtsstaat haben, der ganz genau definiert, wie sieht meine Rechte aus und was darf der Staat? Oder nehmen wir einen Präventionsstaat, der einfach erstmal in die Systeme eindringt?
Genau, und hier kommt ja auf Twitter auch die Anmerkung, sagt dem Motto, ich klinge wie ein Befürworter für die Überwachung. Das will ich nicht. Ich will natürlich hier so ein bisschen mal Kontroverse reinbringen in diese Konsenssoße bei euch.
Wo sich immer alle einig sind. Aber uns wird wieder gegengehalten.
Ich finde, der interessante Punkt ist schon, diese Crypto-Wars, die laufen ja seit irgendwie, keine Ahnung, seit es Computer gibt, seit irgendwie 30, 40 Jahren E-Mail-Verschlüsselung rauf und runter. Der neue Punkt ist jetzt halt, dass das so weite Bereiche unserer Kommunikation verschlüsselt sind. Und dass es durch WhatsApp und iPhone und rauf und runter wirklich jetzt ein Massenphänomen ist, dass Kommunikation tatsächlich so verschlüsselt ist, dass offensichtlich Strafverfolgungsbehörden da nicht mehr rankommen. Und das ist definitiv eine neue Qualität. Und was ich gerne würde, ist, sich diese Qualität anzugucken und sozusagen liebgewonnene Gewissheiten mal in Frage zu stellen und zu fragen, ist das wirklich so? So wie Jürgen halt auch sagt, eine Diskussion über die Gesellschaft anzufangen und zu sagen, was wollen wir denn? Wie auch neu zu definieren, so wie Vera das im Twitter anmerkt. Was ist denn Eigentum? Was sind denn Besitzrechte? Und welche Rechte darf der Staat haben? So, das sind keine neuen Fragen, aber sie kriegen durch diese neue Qualität und Quantität der Überwachung, finde ich, und der Verschlüsselung vielmehr und auch gleichzeitig der Überwachung, nochmal so einen neuen Schub, nochmal grundsätzlich drüber nachzudenken. Und dazu würde ich eigentlich gern einfach
aber die Qualität anregen. Ist ja auch immer eine Frage, also geht der Staat offensiv vor und sammelt und sammelt und sammelt oder geht er eher erstmal schaut erstmal, gibt es da jemanden, den man überwachen sollte und dann setzt man sich da erst dran. Ne? Also gehe ich vorsichtig vor.
Das ist ja so ein fundamentaler Unterschied. Natürlich, ich rede jetzt nicht davon, irgendwie die Verschlüsselung von iPhones abzuschalten, sondern wenn sowas legitim ist, dann nur bei ganz konkreten, schweren Verdacht und ein ganz konkretes Gerät und eine ganz konkrete Person, nur dann, ich rede jetzt nicht davon, das sozusagen so global und für alle abzuschalten oder so, sondern wenn wir hier darüber diskutieren, dann geht es ja immer um einen ganz konkreten Verdacht für ein ganz...
Aber da bin ich mir halt nicht immer so sicher, ob das auch die Politik so meint. Also ob es da nicht wirklich um die anlasslose Speicherung von Daten geht. Ne?
Also es gibt ja zwei Seiten. Das sind also, ich meine, man snappt sie auch auf Twitter. Die Tools gibt es inzwischen zur Verschlüsselung und man kann sie benutzen, die gehen auch nicht mehr weg. Das heißt, die kriegt man auch nicht mehr weg. Und
ja, du wirst natürlich
im Moment, wenn du die Verschlüsselungstechniken anguckst, gibt es im Moment Levels von Verschlüsselung, die nicht knackbar sind, technisch nicht knackbar sind. Das heißt, man müsste diese Verschlüsselung schwächen, um sie mitlesbar zu machen. Und auf der anderen Seite sehe ich eben doch das grundsätzliche Problem. Ich als Person habe ein Recht auf Kommunikation, die nur die mitkriegen, von denen ich das möchte. Dieses Recht habe ich. Und dann möchte ich auch nicht, dass das in Frage gestellt wird, bloß weil diese Kommunikation plötzlich digital abläuft. So einfach ist es teilweise, finde
ich. Ja, aber auch deine, aber Jürgen, auch deine ganze, auch diese ganze Briefgeheimniskommunikation das soll, das, da, da, du hast ja früher Briefe auch geschrieben mit dem Argument, das ist die Kommunikation, die kann nur kriegt keiner mit, nur ich. Ja, und dann gab es halt G10-Gesetz und Eingriffe. Das Problem ist, dass das natürlich total und massenhaft missbraucht wurde und dass das Vertrauen total ruiniert wurde. Und dass du jetzt sagst, ja, wenn, das natürlich die Argumentation ist, wenn wir solche Eingriffs und wenn wir solche Ausnahmen von dieser privaten Kommunikation machen, dann wird die garantiert missbraucht werden. Und ja, wahrscheinlich wird sie missbraucht werden. Das ist sozusagen ein Problem, was in den letzten Jahren entstanden ist. Aber nochmal grundsätzlich drüber nachzudenken, inwiefern da sozusagen Eingriffsmöglichkeiten gegeben sein müssen, finde ich schon mal interessant. Und der Punkt ist, weil du sagst, weil das auch ein Argument ist, dass den letzten Punkt noch, die Tools sind da und die Mathe ist da und wenn ich lasse mir Verschlüsselung auch nicht mehr nehmen, das mag sein, aber es ist ein riesen Unterschied, ob ein Massenprodukt wie Apple oder WhatsApp das Zeug per Default einstellen und per Default so ist, dass das keiner lesen und mithören kann, oder ob die das abstellen und da Hintertüren einbauen. Dann gehen zwar ein paar Nerds hin und sagen, ja, dann nutze ich das nicht mehr und mache mir mal eine andere Verschlüsselung hier rauf und runter. Aber für die Massen ist es dann, es gibt keine Verschlüsselung mehr. So, wenn WhatsApp die abschaltet oder das iPhone die abschaltet oder, dann gibt es die einfach nicht mehr. Und dann ist alles wieder wie vorher.
Das stimmt natürlich dann, klar, natürlich für diejenigen, die im Prinzip nicht das Know-how haben, um sich Verschlüsselung selber zu besorgen und sie zu installieren und sie nutzen, weil alles, was nicht standardmäßig irgendwie so in den Systemen drin ist, ist immer noch so kompliziert, dass es tatsächlich eigentlich doch nur noch für die Nerds tauglich ist oder für halbwegs Wissende darum. Was aber natürlich trotzdem nicht heißt, dass die Leute nicht das Recht haben. Ne, auf diese vertrauliche Kommunikation. Das ist der Punkt. Ich meine, das sagt selbst das Bundesverfassungsgericht in dem Online-Durchsuchungsartikel. Es gibt einen Kernbereich privaten Lebens, auf den der Staat keinen Zugriff haben darf. Das sagen sie so absolut. Auch bei der Online-Durchsuchung und so.
Ja, aber sie machen dann wieder Ausnahmen.
Weißt gut, du, aber dafür sagen, sind wir ja dann da. Nicht,
wir verbieten diesen Trojaner. Punkt, Ende, aus.
Ja.
Wahnsinn. Ich finde es immer schwierig zu argumentieren, naja, es passiert ja dann doch und das damit zu legitimieren.
Na? Naja, gut, ich meine, das hat ja nun die Erfahrung gezeigt, dass Staaten die Macht missbrauchen, wenn sie nicht richtig wenn sie nicht richtig kontrolliert werden. Das wissen wir nun nicht erst seit Snowden, sondern das ist irgendwie so eine alte Demokratie und Staatsgewissheit.
Aber dann sollten wir doch noch vorsichtiger sein.
Die Frage ist doch, kannst du das kontrollieren? So wie das mit dem Bundestrojaner jetzt auch ist, ja, mit diesem TKÜ-Ding. Das Gericht sagt, ihr dürft das und das in ganz engen Grenzen, ja, und die Exekutive geht hin und macht das. Wir stellen aber fest, es ist wahrscheinlich de facto nicht zu kontrollieren, ob sich die Exekutive an die Vorgaben hält. Also ist für uns der Schluss, dürfen sie nicht. So, jetzt ist aber technisch die Frage, wird das immer so bleiben? Ist es einfach so, dass man diese Eingriffe in die Privatsphäre entweder ganz verbieten und technisch ausschließen muss, oder kann man gewisse Eingriffe gewähren, die gesellschaftlich legitimiert sind, und sie dann tatsächlich technisch auch gerichtssicher nachprüfen? Und das ist ja die technische Frage.
Also ich hätte ja kein Problem damit,
wenn das nicht so der Fall ist, würde ich auch sagen, darf man nicht, weil
so der Staat Exekutive macht,
dazu tendiert, das zu missbrauchen.
Also ich glaube, ich hätte wenig Probleme damit, wenn es nur der Staat macht. Aber sobald die Lücke halt da ist, sind auch die Kriminellen da. Und man weiß auch nie, wie der Staat sich wandelt. Ne? Das kann heute noch eine Demokratie sein. Morgen ist es die Diktatur. Und dann steht man da.
Wobei Vera auf Twitter gerade nochmal angemerkt hat, es ist natürlich, also das führt jetzt nochmal in eine andere Richtung in Diskussion, dass es ja auch so ein Phänomen ist, was wir in letzter Zeit erleben, dass es vor allem um Sicherheit geht. Ne? Das heißt, plötzlich ist Sicherheit irgendwie so ein Wert an sich, der den Bürgern vermittelt werden soll. Irgendwie der ehemalige Innenminister, der inzwischen in der Versenkung verschwunden ist, sprach sogar mal vom Supergrundrecht Sicherheit. Und ich sehe dann einfach eine Veränderung in der Gesellschaft oder in der politischen Diskussion und in der Diskussion, die von den Sicherheitspolitikern in die Gesellschaft gebracht wird, die zu einem Staat führt, in der eigentlich nicht mehr der ist, in dem ich leben möchte.
Ja, ich mein,
das ist das Problem, das ich dabei grundsätzlich sehe.
Ich meine, man muss sich nur die Bundestagsdebatten angucken, einmal zur Sterbehilfe und zum Embryonenschutzgesetz, wie viele Bedenken dort vorgebracht werden, wie viele Abgeordnete sich da nicht entscheiden können, was das Richtige ist. Und wenn es um Überwachung geht, wird viel weniger diskutiert. Das ist alles nicht wird gar nicht so wichtig genommen. Und warum?
Ja, ich weiß es tatsächlich nicht.
Na, warum fehlt da die Debatte?
Also, was Jürgen sagt, das finde ich ja insofern noch, also das ist ja sozusagen, das führt so ein bisschen auf dieses Sicherheitsargument, das führt ja zu der Verhältnismäßigkeit. Mhm. Ja, und das ist zum Beispiel ein Wert, wo ich sagen würde, nach allem, was ich jetzt sehe und weiß, selbst würde ich immer sagen, diese Eingriffe, die da gefordert werden, sind nach allem, was ich weiß, unverhältnismäßig. Sondern die Risiken, dies zu ermöglichen, sind so groß, dass sie, finde ich, durch die potenziellen Früchte und den potenziellen Mehrwert nicht gedeckt sind. So. Und da, also für ein iPhone von so einem Typen, ja, der hat 14 Leute erschossen, aber da diesen Schritt zu gehen und zu sagen, hey, wir entwickeln Software und so und dann können wir das ausschalten, da scheint mir der potenzielle Schaden wesentlich größer als der Nutzen. Und ich glaube, diese Verhältnismäßigkeit, die gerät immer öfter aus dem Auge. Dabei ist sie sozusagen ganz, ganz oft, was diese Überwachungsgeschichten angeht und dieses Aufmachen von Verschlüsselung, eigentlich das Kernargument dagegen, um sozusagen das Knacken von Verschlüsselung zu entkräften.
Also die Verhältnismäßigkeit der eingesetzten Mittel zum Zweck. Wir sind langsam am Ende mit unserer Zeit. Haben wir noch Fragen über Twitter?
Das war, also die sind eigentlich schon weitestgehend in der Diskussion drin gewesen.
Ja, Vera fragt hier noch, wieso postulierst du eine freiwillige Bereitschaft, sich
selbst abzusichern?
Sichern. Was heißt das? Verstehe ich nicht, die Frage.
Dass du selbst unternimmst, ne? Also normalerweise würdest du sagen, die Kommunikation muss geschützt werden. Ich muss mich da nicht selber drum kümmern.
Ja, das stimmt. Sozusagen diese Verantwortungsumkehr.
Ja, genau.
Ja, das ist richtig. Ja, ich weiß nicht. Also
wer schützt wen oder wer hat wen zu schützen?
Na klar, also dass der Default anders sein sollte, ja, dass der Default die verschlüsselte Kommunikation sein sollte und der Staat es rechtfertigen muss, wenn er rein will. Das finde ich ist ein richtiger Hinweis, das würde ich auch sofort unterschreiben. Ändert aber nichts an der Aufforderung, darüber nachzudenken, nochmal neu darüber nachzudenken. Muss es nicht vielleicht Ausnahmen geben? Und wie kann man die kontrollieren?
Ja.
Okay. Ohne dass ich das jetzt will und toll fände, aber. Ne?
Gut, ich glaube,
ja,
das
auch
war
langweilig,
jetzt eine
wenn sich
sehr,
alle einig sind hier.
Sehr umfangreiche Diskussion.
Die uns sicher auch noch lange beschäftigen.
Ja, also wir sind jetzt auch nicht zu einem Abschluss gekommen. Aber ich meine, das Thema Bundestrojaner wird uns begleiten. Er darf jetzt seit dieser Woche eingesetzt werden. Also mal gucken, was da kommt. Auch Apple gegen FBI wird uns noch begleiten. Ich danke dir, Philipp, dass du dabei warst. Wir möchten uns jetzt verabschieden, noch mit einer kurzen Geste an Peter Lustig, der diese Woche gestorben ist. Ein Kindheitsheld für mich.
Der erste Maker der Galaxie.
Genau. Wir verabschieden uns bis zur nächsten Woche. Habt eine schöne Woche. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.